Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte beten vor der Predigt. Himmlischer Vater, ewiger Gott, dir gebührt der Lobpreis, dir gebührt die Ehre, dir gebührt die Anbetung. Herr, du hast uns dein ewiges Wort geschenkt und es ist so tief und du hast uns so viel zu sagen. Und wir dürfen immer wieder begeistert sein von der Liebe, von der Weisheit, von der Weitsicht, die so viel größer ist als unsere kleine menschliche Perspektive. Und so möchte ich dich für diese Predigt, O Herr, dass du mich segnen mögest, in rechter Art und Weise dein Wort zu verkündigen und aber allen auch ein offenes Herz schenkst, einen aufmerksamen Geist her, sodass wir danach die Botschaft erfassen können, mit der du uns heute versorgen möchtest. Amen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über Genesis, das erste Buch Mose, und ich lade euch ein, mit mir zu lesen, und zwar Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 29, ab Vers 31. Und wir lesen weiter bis zum Kapitel 30, Vers 24. Also 29, 31 bis 30, 24. Schlagt gerne eure Bibeln auf und lest mit mir gemeinsam Gottes Wort. Okay, und so hört nun auf das ewige Wort Gottes. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben, und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda. Und sie hörte auf zu gebären. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel, und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir die Leibesfrucht vorenthalten hat? Sie sagte, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebiert, und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau, und Jakob ging zu ihr ein, da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naphtali. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, da nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück, und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück, denn glücklich preisen mich die Töchter, und sie gab ihm den Namen Asser. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Feld, und er brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von dem Dudaim deines Sohnes. Sie aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen, als Entgelt für die Dudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich, gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Da lag er diese Nacht bei ihr. Und Gott hörte auf Lea, sodass sie schwanger wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn dafür gegeben, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben. Denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Und Gott dachte an Rahel. Und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Soweit unser Predigttext. Erstmal die Frage, wo sind wir gerade, was ist passiert, wie ist dieser Text eingebettet? Wir sind in der großen Jakob-Geschichte. Jakob, der Sohn Isaaks, Zwillingsbruder von Esau, musste seine Heimat verlassen. Er musste sie verlassen, nachdem er seinem Sohn Esau, der der Erstgeborene war, zuerst das Erstgeburtsrecht geklaut hat oder abgetrickst hatte und später sogar noch den Segen seines Vaters Isaak durch List gemeinsam mit seiner Mutter erschlichen hatte. Das hat seinem Bruder Esau nicht gefallen. Er war sauer, verständlicherweise, trachtete nach seinem Leben unter dem Vorwand, dass Jakob eine Frau aus der Heimat seiner Mutter suchen sollte, ist er aus der Heimat geflohen. Hatte unterwegs eine Gottesvision, in der Gott dem Jakob Segen zugesprochen hat und kam in Haran an, der Heimat seiner Mutter, traf Rahel, seine zukünftige Frau, am Brunnen, ähnlich wie es in der Vergangenheit schon gewesen ist, als der Knecht Abrahams Rebekka, die zukünftige Frau Isaaks, an gleicher Stelle wahrscheinlich gefunden hat. Da befinden wir uns jetzt. Jakob ist also im Exil. Jakob hat sich Hals über Kopf in Rahel verliebt. Er musste einen Brautpreis bezahlen und dieser Brautpreis lag in 7 Jahre Knechtsarbeit, die er für seinen zukünftigen Schwiegervater Laban leisten sollte. Laban selber hat nach 7 Jahren dann eine Hochzeitsfeier ausgerichtet und Jakob betrogen. Betrogen insofern, als dass er ihm zunächst einmal die ältere Schwester Lea verheiratet hat. Und Jakob weitere 7 Jahre arbeiten musste, sozusagen im Dienst des Laban, bevor er dann entlassen wurde und dann 2 Frauen hatte. Da sind wir jetzt, Jakob also im Exil. Und ich habe diese Predigt genannt, sündige Menschen und Gottes Plan. Ja, und damit wir so ein bisschen Gliederung haben über den Predigttext, habe ich mir überlegt, macht man es klassisch, dass man immer so 3 Punkte macht, fand diesen Text aber dahingehend etwas schwierig und herausfordernd und habe mir gedacht, wir machen das, diese Predigt als Gliederung aus dem Blickwinkel der Hauptprotagonisten, also Lea, Rahel und Jakob und dann eine Zusammenfassung, wo ich auf das Wirken Gottes in all dieser Konstellation nochmal genau eingehen möchte. Ich möchte also anfangen mit dem Blickwinkel aus Lea heraus. Lea, die älteste Tochter vom Laban gewesen ist. Interessant an dem Text, den wir jetzt hier gelesen haben, aber auch an den vorhergehenden Texten und dem, was danach kommt, ist, dass an keiner Stelle Leas Mutter oder die Ehefrau vom Laban genannt wird. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit könnte dahin gehen, dass Lea den Haushalt führte, dass sie dem Haushalt sozusagen vorstand. Ihre Aufgabe ist also war, diesen Haushalt am Laufen zu erhalten. Leas kleine Schwester oder jüngere Schwester Rahel wird als außerordentlich schön beschrieben. Und direkt im Kontrast dazu wird dann Lea dargestellt, wo es heißt, dass sie matte Augen hätte. Was damit matt genau zu tun ist, weiß man nicht, ob das jetzt ein Augenfehler gewesen ist, aber es muss ein ziemlicher Kontrast gewesen sein zwischen einer wunderschönen Tochter und Lea. Und da hat man schon so zwischen den Zeilen, kann man schon herauszählen, dass es wahrscheinlich schon etwas wie geschwisterliche Rivalität gegeben haben muss. Und wie schlimm für Lea, die doch zumindest von ihren Äußerlichkeiten ihrer Schwester immer hinterherhing, dass sie jetzt hier dem Jakob sozusagen untergeschoben wurde. Sie musste hier dieses Spiel mitspielen. Es gab eine Hochzeitsfeier, die von ihrem dominanten und auch wirklich sehr intriganten Vater ausgerichtet wurde und als es dann zu der Hochzeitsnacht kam, wurde Lea vorgeschoben und wir müssen uns mal fragen, wie hat sich Lea in so einer Situation gefühlt. Sie wusste, Jakob wollte sie nicht. Sie wusste, Jakob hatte nur Augen für die jüngere Schwester Rahel. Und mit dieser Person, mit diesem Mann, wurde sie jetzt verheiratet. Kann man sich da etwas Demütigendes vorstellen aus dieser Perspektive von Lea heraus? Sie wusste Zeit ihres Lebens, dass sie nicht so geliebt wird, wie es bei ihrer Schwester Rahel der Fall war. Und trotzdem sehen wir in unserem Predigttext, wie sie nie aufhörte, um die Liebe ihres Mannes zu kämpfen. Und in der damaligen Kultur war es üblich gewesen, dass der Wert einer Frau daran gemessen wurde, wie sie zum einen den Haushalt führte, aber auch, wie fruchtbar sie war. Denn das Wohlergehen und der Fortbestand dieser Sippe, der lag maßgeblich daran, dass viel Nachwuchs in die Welt gesetzt wurde. Nachwuchs zum einen als Erben, aber auch als Arbeitskräfte und schlussendlich natürlich auch, um sich zu verteidigen, falls es zu Konflikten kommen sollte. Und Lea war wirklich außerordentlich fruchtbar gewesen. Aber sie war immer in diesem Konflikt, sie war immer in diesem Kampf um die Liebe zu ihrem Mann. Und sehr deutlich wird es in der Namensgebung, die Lea hier gewählt hat, um ihre Kinder zu benennen. Und so heißt es zum Beispiel, das erste Kind, welches den Namen Ruben trägt. Da haben wir gelesen, es heißt so viel wie, jetzt wird mein Mann, oder seht einen Sohn. Und sie denkt sich, jetzt wird mein Mann mich lieben. Und vielleicht hat sie gehört von der Vision, vielleicht hat Jakob ihr erzählt, von den Verheißungen, die sowohl Abraham, aber auch Isaac und er selber Jakob bekommen haben. Und sie sagt, hier hast du deinen Erben, hier hast du deinen Stammhalter, hier ist das Kind, was diesen Namen vorträgt und das Kind, aus dem einmal ein großes Volk werden will. Denn hatte nicht Gott in Bethel gesagt, in 1. Mose 28, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und er sprach weiter, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und Süden. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Damit das geschehen kann, muss Nachwuchs kommen. Und diesen Nachwuchs schenkte Lea so reichlich. Aber sie kämpfte vergebens, zumindest mal bis zu diesem Zeitpunkt, um die Liebe von ihrem Mann. Denn niemals, lesen wir in unserem Predigttext, empfand Jakob die Liebe für Lea, die er vor Rahel hatte. Sie bekommt weitere Kinder. Sie bekommt Simeon. Das bedeutet so viel wie Erhörung. Und damit nimmt Lea direkt Bezug auf Gott. Und sie weiß, dass Gott sie gesehen hat durch Ruben. Sie weiß, dass er sie erhört hat durch Simeon. Und doch muss sie weiterhin kämpfen. Und wenn wir hier hören, dass Gott Lea erhört hat, dann sehen wir, dass sie mit Gott rang, dass sie ihre Sorgen, ihre Probleme vor den Herrn gebracht hat. Denn wie hätte er sie sonst erhören können? Und mit dem dritten Sohn, den sie bekommt, Levi, sehnt sie sich so sehr nach dem, was wir hier übersetzen als Anhänglichkeit oder Anschließung, wo es heißt, und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sagte, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne gegeben. Darum gab man ihm den Namen Levi. Aber sie konnte nie das erreichen, wonach sich ihr Herz so sehr sehnte. Sie betete inständig und lernte immer mehr, Gott die Führung in ihrem Leben zu übernehmen, aber sie konnte niemals die Liebe ihres Mannes erreichen. Sie lebte in einem Umfeld, in einem Clan, in einer Sippe, in der sie von ihrem Vater wirklich verschachert wurde, von ihrem Ehemann nicht wirklich geliebt, von der Schwester verachtet wurde, aber durch ihre Kinder von Gott gesegnet wurde. Und doch sehen wir hier, zumindest mal in diesem ersten Abschnitt unseres Predigttextes, eine zutiefst unglückliche Frau, die sich so sehr nach der Liebe ihres Mannes segnet. Und erst mit der Geburt ihres vierten Kindes sehen wir, dass sich der Blickwinkel von Lea ein Stück weit hin auf den Herrn wendet, der wahre Liebe und wahren Segen geben kann. Denn sie nennt ihren Sohn Juda. Juda, was so viel heißt wie Lob und Preis. Sie wurde später im weiteren Verlauf der Geschichte noch Mutter von drei weiteren Kindern, nämlich Issachar, Sebulon und Dina. Aber die Rivalitäten unter diesen Geschwistern hörten niemals auf. Es ging sogar so weit, dass Rahel später ihrem Magd Bilha den Jakob gab und Lea direkt nachzog und auch ihre Magd, wie wir gelesen haben, dem Jakob zur Frau gab. Insgesamt sehen wir bis zum Ende unseres Predigttextes, dass Jakob so Vater von 12 Kindern wurde, geboren von 4 Frauen. Aber aus Leas Linie stammte sowohl der Stamm der Leviten als auch der Stamm Juda, aus dem später einmal der Messias hervorkommen sollte. Und Gott hatte einen großen Plan und er hat ihn immer noch. Und Lea sah ihn nicht und auch wir sehen es häufig nicht, denn die Geschichte Gottes ist ja nicht zu Ende. Auch wir sind Bestandteil in dieser großen Geschichte Gottes, in diesem Plan, den Gott für diese Welt hat, den Gott aber auch für dich persönlich hat. Und ähnlich wie Lea sehen auch wir häufig nicht das Große, sondern sehen nur das, wonach sich unser Herz so sehr sehnt und welches wir so vermissen und haben es nicht gelernt, die Augen zu öffnen für das, was Gott tut und für all das, womit Gott segnet. Und wir alle wollen doch geliebt werden. Und wenn wir uns nicht geliebt fühlen und wenn wir uns zurückgesetzt fühlen, dann ist es doch die wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass unser Herr Jesus Christus uns so sehr liebte, dass er, bevor wir die Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, schon den höchsten Preis für uns bezahlt haben. Das ist auch das, was Paulus verstanden hat, indem er einen Brief an die Römer schreibt, in Römer 8 nämlich, wo Paulus ganz überwältigt ist von der Liebe Gottes, wo er sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oh, was viel, viel Leid wäre doch der Lea erspart geblieben, wenn sie diesen Fokus auf den Herrn, der sie so sehr liebt, direkt von Anfang an hätte haben können. Aber wie ist das mit ihrer Schwester? Was ist mit ihrer jüngeren Schwester Rahel? Ich habe schon erzählt und wir haben es in unserem Predigttext gelesen, dass sie wirklich eine bemerkenswert schöne Frau gewesen sein muss. Und sicher wusste sie das auch. Sie war die erste aus der Familie, die dem Jakob zu Gesicht bekam. Und wahrscheinlich merkte sie sofort, dass diese Person, dieser Verwandte aus der Ferne, sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte. Und schön und geliebt, ist das nicht das, wonach man sich wirklich sehnt? Ist das nicht, was wirklich tief auch in den allermeisten Frauen liebt? Das ist das, was uns auch die Gesellschaft sagt, dass es so wichtig ist, dass wir schön sind und dieses Urbedürfnis, geliebt zu werden. Und Rahel hatte das. Rahel war wunderschön. Sie hatte diesen Mann, der sie wirklich unendlich liebte, so sehr liebte, dass die 7 Jahre, die er Dienst für den Laban tun musste, um den Brautpreis zu bezahlen, so haben wir es, lesen wir es in dem vorhergehenden Text, wirklich wie ein Augenzwinkern quasi vorbeiging, weil Jakob Rahel so liebte. Aber von Anfang an gab es Probleme in dieser Ehe. Von Anfang an war es nicht einfach. Es fing erstmal damit an, dass Rahel ihren Mann teilen musste. Sie musste ihn teilen mit ihrer älteren Schwester. Sie musste ihn teilen, weil ihr trickserischer, betrügerischer Vater beide Schwestern an diese eine Person verheiraten wollte. Und dagegen gab es keine Möglichkeit zu intervenieren. Wenn der Vater das beschlossen hatte, dann musste das so geschehen und so geschah es auch. Und so sehen wir, dass diese Ehe von Anfang an wirklich schwierig gewesen ist. Des Weiteren dieser unglaubliche Makel der Kinderlosigkeit. Wir haben das, und wir predigen ja fortlaufend, auch in der Vergangenheit schon gesehen, wie schwierig es damals war für die Frauen, wenn sie kinderlos waren. Erinnern wir uns an Sarah, die Frau von Abraham. Ja, wie schwierig es war, dass sie kinderlos war und was für Konflikte es gab, als sie, ähnlich wie in unserer Geschichte hier auch, ihre Magd ihrem Mann gab. Oder erinnern wir uns daran, wie es war mit ihrer Verwandten, der Rebekka. Rebekka, die Frau von Isaak, war kinderlos. Und wie schwierig war es für die damaligen Zeit, für eine Frau keine Kinder zu haben. Und so war diese wunderschöne Rahel, die ihren Mann hatte, der sie wirklich von Herzen her liebte, todunglücklich, weil sie keine Kinder bekam. Sie bekam nicht nur keine Kinder, sondern auch die Schwester, mit der sie in permanenter Konkurrenz stand und der sie eigentlich immer überlegen gewesen ist, weil sie war die Hübsche, sie bekam die Anerkennung. Und wir wissen es ja heute auch aus der modernen Forschung heraus. Schöne Menschen haben es einfacher auf der Welt. Schöne Menschen bekommen die besseren Jobs, die werden für intelligenter gehalten, ja, und gehen häufig sehr viel einfacher durchs Leben als Menschen, die eben durch Äußerlichkeit nicht so gesegnet sind. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es in der Vergangenheit anders gewesen wäre. Und so haben wir diese Rahel, die auf einmal todunglücklich ist, weil sie das, wo sie wirklich Wert drin sieht und was die Gesellschaft von ihr verlangt und was sie ihrem Mann auch so gerne schenken möchte, nicht erreichen kann. Sie ist kinderlos, ja, und es war doch so wichtig. Und in ihrer Verzweiflung macht sie ihrem Mann Vorwürfe und sie sagt zu ihm, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Es schien doch alles so wunderbar zu sein und jetzt bleibt ihr nichts anderes übrig. Sie klagt ihren Mann an. Sie sagt, gib mir Kinder und sie wendet sich nicht an den, der ihr wirklich helfen könnte. Rahel sah, dass sie schwanger war, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und diese Rivalität gipfelt wirklich darin, dass sie jetzt ihrem Mann so anklagt. Diese harmonische Ehe, von der man meinen könnte, dass sie doch wenigstens in dieser Beziehung zwischen Rahel und ihrem Mann liebevoll sein könnte, wird hier aufgebrochen. Sie wird hier aufgebrochen durch die Not, die Rahel hat, dass sie eben keine Kinder hat. Und sie sagt zu ihm, tut eine Pflicht, gib mir Kinder, mach etwas. Ja? Und es passierte nichts. Und sie lebten einige Jahre schon zusammen. Und ich frage mich so, wie war das so, wenn sie dann abends vielleicht am Lagerfeuer saßen, wenn sie gemeinsame Zeit hatten. Ich bin mir sicher, dass sie die Geschichten kannten. Die Geschichten kannten vom Abraham, von Isaak, von all den Verwandten, von der Kinderlosigkeit, mit der diese Familie ja schon so viele Jahre lang zu tun hatte. Und sie wusste, wie die Männer sich verhalten haben in diesen Situationen der Kinderlosigkeit. Sie wussten von Isaak, der vor Gott eintrat für seine Frau und um Kinder bat. Sie wusste von Abraham, der für seine Frau eintrat und um Kinder bat und auf die Verheißung, die Gott ihm doch gegeben hatte, gepocht hatte. Aber wie verhält sich Jakob hier in dieser Situation? Er sagt, was soll ich machen? Ich bin nicht Gott. Ja? Aber er tritt nicht in einer Art und Weise ein für seine Frau in dieser großen Not, die ihr doch so wichtig gewesen wäre. Und ein schönes Beispiel sehen wir später im 1. Samuel, das war so schön auch in der Predigtlesung, eben kam mir auch so ein bisschen, der Schriftlesung kam mir so ein bisschen drin vor. Da ist nämlich auch die Frau von Elkanah, die Hannah, die Mutter vom Samuel später, die kinderlos war. Und ihr Ehemann, liebevoll und empathisch und eigentlich so, wie es auch ein Vorbild sein sollte für uns Männer mit unseren Frauen umzugehen, spricht dann zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ist das nicht eine liebevolle Art, wie ein Mann mit seiner verzweifelten Frau umzugehen hat? Und nicht so, wie wir das hier in der Situation sehen, wie Jakob mit seiner Rahel umgegangen ist. Aber im Gegensatz zu Hannah verzichtet Rahel hier auf das Gebet. Sie klagt ihren Mann an, sie hadert mit der Situation, ist unglücklich. Und in ihrer Unglücklichkeit oder in ihrer Unzufriedenheit gibt sie dem Jakob, ihre Magd, Bilha, dass sie Kinder bekommen soll an ihrer Stelle, die sie dann adoptiert und sozusagen als ihre eigenen Kinder annehmen könnte, obwohl sie aus der Vergangenheit weiß, das könnte konfliktträchtig werden. Aber in ihrer Not sieht sie keinen anderen Ausweg und glaubt nicht, dass der Herr ihr helfen könnte. Sucht all das, was in ihren Menschen möglichen erscheint, um hier dieser Situation Herr zu werden. Nicht nur, dass sie ihre Magd gibt, um Kinder für sie zu zeugen, sie glaubt auch an, folgt auch Aberglauben. Denn diese kleine Begebenheit, die wir hier mit dem Dudaim in unserem Predigttext gelesen haben, ja, das ist eine Sache, die gibt der Rahel spontan Hoffnung, denn Dudaim sind später im Griechischen als Liebesäpfel, beziehungsweise wir kennen es in unserem Breiten als Alraunen bekannt. Das sind Gewächse, die sehr mystisch sind. Wenn man die Wurzel rauszieht, dann hat die auch so grob etwas, also eine menschliche Form an sich. Und Aphrodite wird zum Beispiel als die Göttin der Liebesäpfel bezeichnet. Und sie hat großes Vertrauen darauf, dass wenn sie nur dieses Gewächs bekommt, dass dann Fruchtbarkeit geschehen kann, um diesen Makel von ihr zu nehmen. Sie versucht also alles, was ihr irgendwie menschenmöglich erscheint, um diesen Zustand umzukehren, endlich fruchtbar zu werden. Menschenmögliches ist für sie, erstens, sie gibt ihre Magd, zweitens, sie versucht sich an Aberglauben, aber das Offensichtliche, das tut sie nicht, dass sie nämlich ihre Not vor Gott bringt und ihren Ehemann bittet, vor Gott für sie einzustehen. Der Glaube ist es doch, der es uns gestattet, unsere Ängste und unsere Schwächen direkt vor Gott zu bringen und darauf vertrauen, dass er und unsere sie nimmt und unsere Schmerzen in Gnade und Segen verwandeln kann. Interessant ist, dass erst als sie ihren Neid auf ihre jüngere Schwester aufgibt und anfängt zu beten, der Mutterleib geöffnet würde. Und so sehen wir in Vers 22 des 30. Kapitels, wo es heißt, und Gott dachte an Rahel und hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Das sind zwei ganz interessante Verse, die wir hier lesen, erstmal Wörter, nämlich Gott dachte und er hörte auf sie. Und was heißt das, wenn wir lesen, Gott dachte? Hatte Gott sie vergessen gehabt? Musste er erst daran erinnert werden? Da ist doch die Rahel, wo er sagt, ach, Rahel, an die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber dieses Gott dachte, das ist ein Ausspruch, Elohim Zakar, das lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 8, Vers 1. Was lesen wir in 1. Mose 8, Vers 1? Und Gott dachte an Noah. Ja, das ist, er erinnert sich des Bundes und Gott agiert als Bundesgott. Gott, der sich an seine Verheißung erinnert, hier Segen auszuschütten. Ja, und Gott dachte an Rahel und hörte auf ihre Gebete und öffnete ihren Mutterleib. Und genauso wie später im Neuen Testament Elisabeth in Lukas 1, Vers 25, als sie schwanger mit Johannes dem Täufer wird, ja, spricht sie auch hier von der Schmach oder von der Schande, die jetzt von ihr genommen wurde. Gott schenkt Rahel Fruchtbarkeit. Er ist die Quelle allen Lebens. Er gibt und erhält und er hält auch vor oder enthält. Und wenn wir die Geschichte von Rahel anschauen, dann sehen wir auch, wie Gott eine Frau verändern kann. Und Veränderungen sind häufig schmerzhaft. Veränderungen tun nicht immer gut, sondern Veränderungen sind häufig ein Prozess, der uns wehtun kann. Und sie musste lernen, dass ihre Schönheit, die Äußerlichkeiten, vergänglich ist. Dass alles menschliche Bemühen an seine Grenzen kommt und dass das Vertrauen auf meinen Nächsten häufig enttäuscht wird. Sie musste lernen, dass sie ihr Vertrauen, ihre ganze Hoffnung auf Gott alleine legen muss und soll. Denn nur dann kann Gott wirklich Ruhe und Zufriedenheit schenken. Und trotz dieser schwierigen Familiensituation, die wir hier in unserem Predigttext skizziert bekommen haben und die auch noch viel weiter geht. Ja, also wenn wir später mal, um das schon mal vorwegzunehmen, überlegen, was mit der Dina passiert, ja, wo eine ganze Stadt in Erdboden gleich gemacht wird, die Konflikte, die dann später mit Esau kommen, die Brüder verkaufen dem Josef, es ist ja nur Konflikt in dieser Familie, ja. Und trotzdem werden Lea und ihre Schwester Rahel später in Segenswörtern verfasst. Und das ist zum Beispiel diese wunderschöne Geschichte von Boas, wo es nämlich heißt in Ruth 4, Vers 11, wo Boas dann heiratet, da heißt es, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Denn das ist tatsächlich das, was aus dieser Geschichte heraus entsteht. Ja? Gott baut sein Volk. Ja? Und trotz dieser ganzen Konflikte, trotz diesem ganzen Neid, diesem Zwist, diese Parteiung, es ist doch Gott, der sein Reich baut und der hier den Grundstein gelegt hat für das Entwicklung eines Volkes, welches er gebildet hat und welches er dann später mit Macht und starker Hand aus Ägypten herausführen wird. Sein Anfang in diesen schwierigen Familienkonstellationen hier mit Lea, Rahel, aber auch Silpa und Bilha natürlich, ja, die auch da reingehören. Und Gott, der diesen Blick auf diesen großen Plan hatte, führt es zu Ende, trotz der Sündhaftigkeit von uns Menschen. Und wie hat sich denn Rahel gefühlt in dieser Situation? Hat sie sich gefühlt als eine Trägerin des Segens? Oder Lea, die dann immer zurückgestellt war, ihrer Schwester gegenüber, aber auch gegenüber ihrem Ehemann, hat sie gefühlt, dass sie gerade Segen produziert und dass sie quasi maßgeblich beteiligt ist am großen Plan Gottes? Bestimmt nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir lernen, einen Schritt zurückzutreten, hinter unsere eigenen Probleme zu treten und zu fragen, Gott, was ist dein Plan? Und Gott, mach mir die Augen auf für den Segen, mit dem du mich jetzt schon segnest, ja, dass ich das sehe und Dankbarkeit und Zufriedenheit in meinem Leben bekomme und den Blick wegnehme von den Problemen, den Sorgen und den Nöten, die ich im Alltag Tag ein, Tag aus um mich herum sehe. Und dabei der Blick verschwollen ist für den vielen Segen, mit dem mich Gott Tag ein und Tag aus so gerne beschenkt. Aber wie ist mit Jakob? Wie ist es mit Jakob mit dieser ganzen Geschichte? Jakob, der Trickser. Jakob, der seinen Zwillingsbruder Esau um das Erstgeburtsrecht und den Segen seines Vaters gebracht hat, der in das Land seiner Mutter und Großmutter fliehen musste. Er, der trotz aller Fehler von Gott auserwählt wurde, der Stammvater einer großen Nation zu werden, als der sogar einmal der Messias, unser Herr Jesus Christus, stammen sollte. Er hatte durch List und Betrug das Erstgeburtsrecht erschlichen. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Wir lesen das hier in unseren Predigttexten, in unserer Bibellese, lesen wir ja immer von dem Erstgeburtsrecht. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Was heißt das jetzt? Aus meiner Perspektive würde ich sagen Erstgeburt, ja wahrscheinlich war er der Erbe oder sowas. Aber ist es alles? Wie sieht es genau aus? Und es war so in der damaligen Zeit, dass der Erstgeborene erstmal den doppelten Anteil des Erbes erhielt. Der Erstgeborene wurde automatisch nach dem Ableben des Vaters das Familienoberhaupt. Er war der geistliche Leiter der Sippe und hatte Anspruch auf Ehre und erhielt die ultimative Autorität in dieser Familie. Aber jetzt war es noch nicht so weit. Jakob war im Exil. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder, hatte den Auftrag bekommen, in der Ferne sich eine Frau zu suchen, so wie auch seine seine Mama Rebekka aus Haran kam. Und mit seinem Familienoberhaupt Laban, seinem Onkel, fand dieser Betrüger wirklich seinen wahrhaftigen Meister. Laban schien das auch zu merken, denn er spricht in 1. Mose 29, Vers 14, und da sehen wir, dass er genau wusste, aus welchem Holz Jakob geschnitzt war. Und da sagte er, und Laban sagte zu ihm, also zu Jakob, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Du hast mir von deiner Geschichte erzählt, wir sind absolut aus einem Holz geschnitzt. Das war ihm damals klar. Aber Jakob hatte hier seinen Meister gefunden. Ja. Und trotzdem sehen wir, wie Gott mit Jakob hier geht und wie er seinen Charakter verändert, wie er ihn hinmacht zu dem Mensch, der er sein soll. Jakob hatte, trotz aller Fehler, die er hatte, trotz der Sünden, die er getan hat, hatte Gott ein Bild von Jakob, wie er einmal sein sollte. Und vielleicht bist du auch sehr selbstkritisch, was dich betrifft. Vielleicht denkst du dir, ich bin so weit entfernt von dem, wie ich sein sollte, aber dann glaub mir, Gott sieht dich so, wie du sein sollst, wie du einmal werden wirst, wenn du diesen Weg weiter mit deinem Herrn gehst. Jakob hat eigentlich immer nur das getan, oder über weite Strecken, was andere ihm getan haben. Seine Mutter hat zu ihm gesagt, mach das, mach das, mach das, und dann wirst du das bekommen, und er hat das getan. Sein Vater sagt dann, geh, und er hat das getan. Sein Schwiegervater sagt, arbeite, und er hat das getan. Ja, und er war sehr passiv eigentlich in all dem, was er tat. Und doch hätte er eigentlich zuversichtlich sein sollen, denn es gab ja die Verheißung in Kapitel 28, 14 und 15, wo Gott zu ihm spricht, deine Nachkommenschaft soll wieder Staub der Erde werden und so weiter. Das haben wir eben schon gelesen gehabt. Das ist ja etwas, was ihn ermutigen sollte. Aber wir lesen hier von einem absolut passiven Jakob. Der Charakter Jakobs musste erst geschärft werden. Er musste werden zu der Person, die er dann auch später wurde. Er musste erst einmal dienen und er musste diese harte Schule besuchen, die ihn lehren sollte, dass Gott treu ist, dass Gott versorgt und dass Gott segnet und dass Gott es liebt zu segnen. Nachdem er also 7 Jahre für die Rahel, die Liebe seines Lebens, gearbeitet hatte, wurde er betrogen, hat dann erst Lea bekommen, dann aber nach der Hochzeitswoche sofort noch die Rahel, musste aber weiteren 7 Jahre arbeiten und insgesamt war er etwa 20 Jahre hier im Dienst vom Laban. Eine Aufgabe als Oberhaupt einer Sippe ist es, oder als in dieser Familie ist es, Oberhaupt der Familie zu sein. Und die Frage, die ich mir stelle, wurde Jakob dieser Aufgabe gerecht? War er das Oberhaupt dieser Familie? Ich finde nicht. Jakob hatte eine Entwicklung gemacht. War er das Oberhaupt dieser Familie? Er wurde verkauft wie eine Prostituierte für die Alraunen, für die Dudaim. Seine Frau Lea hat gesagt, ich habe dich gekauft. Komm mit mir. Ist das? Geht man somit einem Familienoberhaupt in? Ist er die Respektsperson, die Autorität in diesem Clan? Ist er nicht. Wie sah es mit der geistigen Führerschaft aus? Stand er dieser Familie geistlich vor? War er das geistliche Oberhaupt dieser Familie? Das, was wir Männer ja auch in unseren Familien sein sollten. Wie reagierte da? Ich habe das eben schon mal angeschnitten mit Rahel. Ist er für seine Familie im Gebet eingestanden? Hat er ihnen von den großen Taten Gottes erzählt? War er die geistliche Führerschaft, die er doch sein sollte? War er nicht. Rahel hat eine große Not und er reagiert aggressiv, anstatt dass er mit dieser Not vor Gott tritt, dem doch alles möglich ist. Ja, und sehr interessante Stelle auch, die im Vorfeld, bevor Jakob überhaupt in Haran ankommt, verheißt Gott ihm unglaublichen Segen. Ja, und da heißt es, nachdem Gott ihm diesen Segen zugeführt hat, lesen wir in Kapitel 28, da spricht nämlich Jakob. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesen Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Also, was ist das für eine geistliche Leiterschaft? wenn ich sage, okay Gott, wenn du mich segnest, wenn du mich reich machst, wenn du mir viele Kinder gibst, dann erlaube ich dir, mein Gott zu sein. Das ist, da merken wir aber, Jakob, 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 du hast einen weiten Weg vor dir. Bist du wirklich die Person geworden bist, die Gott hier schon ein Bild von dir hatte, wo Gott dich hier schon gesehen hat. Du bist aber noch so weit davon entfernt und ich bin so weit davon entfernt, die Person zu sein, die Gott in mir sieht. Ja? Und wie ermutigend, ja, wenn wir sehen, wie Jakob sich weiterentwickelt hat. Ja? Wir werden später sehen, wie Josef verkauft wird, wie Gott mit Josef geht, ja, und wie Josef der zweitmächtigste Mann in Ägypten wird und die Familie nachholt nach einer Hungersnot. Und lesen auch, dass die Ägypter Schafhirten verachteten. Ja, sie waren ihnen peinlich, sie wollten noch nicht mal mit ihnen essen, sie wollten eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun haben. Und da kommt die Familie von Josef, alles Schafhirten, kommt hin. Und dieser Jakob, ja, der hier charakterlich noch so einen weiten Weg vor sich hat, steht vor dem Pharao, der damals gottgleich von seinem Volk angebetet wurde und segnet ihn. Ja? Was für eine Entwicklung hat diese Person gemacht? Ja? Wo steht er hier am Anfang? Wo steht er in der Geschichte mit Lea und Rahel? Und wie entwickelt er sich weiter? Was war das für eine Schule, durch die er gehen musste? Und ging. Ja, und was für eine Ermutigung ist das auch für mich und sollte es für uns sein, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Gott zu vertrauen, dass er uns schärft, dass er uns verändert und dass er uns hinbildet zu der Person, die wir einmal sein sollten. Jakob wird uns hier als eine Person geschildert, die seiner Familie, seiner Sippe nicht vorsteht, wie es sein soll, die die geistliche Leiterschaft nicht so erfüllt, wie es sein sollte, die in höchstem Maße passiv ist, da wo er aktiv sein sollte. Aber was wir hier sehen, ist ein großes Schild, wo drauf steht Under Construction oder Achtung Baustelle. Weil hier wird gerade eine Person gebaut und geformt hin zu dem Bild, die sie einmal sein soll und auch wurde. Halleluja. Ja, und meine Hoffnung, so komme ich jetzt auch zum Schluss, dass unser Groschen etwas schneller fällt als der von Jakob. Dass wir einen Schritt zurückgehen und Segen schneller bemerken, als es bei Lea gefallen ist. Dass wir zurücktreten und unsere Hoffnung nicht auf oberflächliche Äußerlichkeiten legen, wie es bei Rahel war. Denn Lea lehrte uns, dankbar für die Segnung zu sein und den Fokus auf das zu geben oder zu lenken, womit Gott uns versorgen kann. Sie mahnt uns aber auch, davor zu glauben, dass wir Liebe erkaufen könnten. Wir können die Liebe unseres Nächsten nicht erkaufen. Natürlich sind wir auch als Ehepartner, ist es unsere Aufgabe, um die Liebe unseres Partners zu kämpfen. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wenn ich nur dieses eine tun sollte, dass die Person mich dann liebt. Und ihr jungen Mädchen, glaubt nicht, dass ihr die Liebe von Jungs oder von Männern bekommen könnt, indem ihr euch hingeben würdet ihnen mit dem Glaube, dann werden sie mich lieben. Es ist ein Trugschluss. Ja, so funktioniert das nicht. Glaubt nicht, dass ihr Liebe erkaufen könnt. Und Rahel lehrt uns, dass Gott in allem der ist, der uns mit dem versorgt, was wir so sehr brauchen. Rahel zeigt uns, was unverdiente Gnade bedeutet. Rahel zeigt uns, dass wir im Gebet mit unserer Not vor den Herrn treten. Und vielleicht bist du kinderlos, liest diese Geschichte und trittst im Gebet vor den Herrn und bleibst weiter kinderlos. Aber dann überleg dir, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wo möchte er mich gebrauchen? Wo sind die Kinder, um die ich mich kümmern kann? Was ist meine Aufgabe? Wo möchte Gott mich in seinem Reich haben? Rahel zeigt uns, was unverdiente Gnade bedeutet und warnt uns davor, uns auf unsere Äußerlichkeiten zu verlassen. Und Jakob lehrt uns, und das geht vor allem an uns Männer, dass wir Männer sind, die unserer Familie vorstehen, in rechter Art und Weise. Die geistige Oberhäupter unserer Familie sind, die für unsere Frauen, für unsere Kinder im Gebet einstellen und warnt uns davor, in Passivität und Lethargie zu verharren. Denn Passivität und Lethargie sind tödlich. Und damit werden wir unserer Aufgabe als Männer vor Gott nicht gerecht. Wir müssen unseren Familien vorstehen. Und all dem, in all dieser schwierigen Zeit, in dieser schwierigen Konstellation, war es doch Gott, der sein Reich gebaut hat. Ist Polygamie eine Eheform, die Gott gut heißt? Genesis 2, ja, er schuf ihm eine Partnerin, nicht zwei, nicht drei, sondern ein Mann und eine Frau. Das ist Gottes Bild von Familie. Und trotzdem kann Gott auch in solchen Situationen Segen ausgießen und baut sein Reich. Ja? Und wie gut und wie wichtig es ist, dass wir Gottes Willen kennen und ihn auch tun, denn Gottes Willen hilft unserem Leben. Wie viele Konflikte hätte es nicht gegeben im Leben von Jakob mit seinen vier Frauen, wenn dieses ursprüngliche Plan Gottes, nämlich ein Mann, eine Frau, auch wirklich umgesetzt wurde. Wir kennen Gottes Willen. Und Gottes Willen tut unserem Leben gut. Denn Gott möchte, dass es uns gut geht. Und Gott hat gute Gedanken über uns. Und so möchte ich jetzt abschließen mit einem, wie ich finde, sehr schönen Versen aus dem Jeremia-Buch, nämlich Kapitel 29, 11 bis 13, wo es heißt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, dann lasse ich mich von euch finden. Amen.